Die Dynamik zwischen deinen Figuren funktioniert nicht. Du willst rausfinden, woran das liegt? Dann geh doch zum Therapeuten. Das ist kein Witz. Wir haben heute nämlich einen da. Markus Richmann ist da und der erzählt, wie er Figurenaufstellungen macht und mit seiner Imaginationstherapie dir als Autor, Autorin dabei hilft, die tiefen Emotionen deiner Figuren zu ergründen.
Wir wollten genau wissen, wie das funktioniert, warum das funktioniert und warum es so wichtig ist, dabei den Kopf auszuschalten. Hört unbedingt rein, ein ganz toller Ansatz.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Hier ist Folge 312 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Mir gegenüber, wie immer, die liebe Vera Nentwich. Ich bin Tamara Leonhardt.
Hallöchen. Ja, und du hast das ja wieder virtuos gemeistert. In richtiger Reihenfolge. Alles super. Und ja.
Wie geht's dir?
Och ja, soweit ganz gut. Ich hatte jetzt ja war ja ESC-Wochenende.
Ach ja.
Da habe ich ja dann immer ESC-Party bei mir. Und danach brauche ich dann immer einen Tag zum Erholen. So, der ist vorbei. Und ja, und heute bin ich schon wieder kräftig in Arbeitsschwung. Also ich mag es ja, wenn Action ist, nicht? Und bin ja jetzt so in der Hochphase des Buchstarts von Frau Appeldorn und die tote Diva. Gleichzeitig in der Endphase des Schreibprojekts meines neuen Krimis.
Mhm.
Und ich muss gestehen, ja, da ich schon ein bisschen aufpassen muss, jetzt nicht zu hektisch zu werden. Aber ich merke schon hier und da, dass ich dann doch ein bisschen Schwierigkeiten habe, so wirklich zur Ruhe zu kommen, weil ständig irgendwas durch mir durch den Kopf geht. Mhm. Oder ich denke, ach, hast du das noch vergessen oder das noch vergessen? Andererseits macht es total Spaß, ne? Also heute Morgen habe ich jetzt schon Pressemitteilungen verschickt und NetGalley-Rezensenten angeschrieben. Gerade noch schon das Mehr in Buchhandel vorbereitet. Geschrieben habe ich natürlich auch. Ja, also es ist gut, was zu tun, ne?
Ja, also dieses so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr unter Strom steht, das kenne ich im Moment total, weil ich gerade an so vielen Enden, an irgendwelchen wirklich coolen Projekten dran bin und die mich dann eben auch so permanent auch gerne mal nachts auf Trab halten, dass ich an manchen Tagen das Gefühl habe, ich habe irgendwie einen geistigen Marathon absolviert. Und dann, ja, dann kommt doch das dringende Bedürfnis, mal ein paar Stunden sabbernd die Wand anzugucken.
Also ja. Was bedürft, das habe ich jetzt noch nicht. Aber wobei, ich muss gestehen, nee, dass es mich jetzt nachts, also dass ich auf die Idee käme, irgendwie nachts was zu tun, nee, das so weit geht das dann doch nicht. Im Gegenteil, ich habe halt wirklich auch gelernt, dass ich schon sehr aufpassen muss, dass ich einen regelmäßigen und ausreichenden Schlaf habe und dann bin ich am Tag halt auch produktiv genug, sodass ich dann in der Nacht auch nichts mehr tun muss.
Ja, getan habe ich auch nichts, aber heute Nacht habe ich halt wieder 2 Stunden wach gelegen und zwar versucht, die berühmten Schafe zu zählen, aber es kamen dann doch irgendwelche Projektgedanken immer wieder rein und das ist dann sehr mühsam, wenn man einfach weiß, der Schlaf geht dir gerade flöten.
Das stimmt, ja.
Ja, also bin gerade an mehreren coolen Projekten dran, das macht sehr viel Spaß und habe auch heute früh eine Szene, mit der ich jetzt ein Weilchen gerungen habe, weil es ja ein bisschen herausfordernder ist, endlich zu Ende geschrieben, bin sehr, sehr zufrieden an der Stelle und ja, war gestern noch bei uns in Landsweiler Reden auf der FARC.
Der FARC? FARC ist doch eine Rebellengruppe in Kolumbien.
FARC heißt Fantasy- und Rollenspielkonvent.
Oh, okay.
Und war wohl bis vor einigen Jahren noch so ein Geheimtipp. Inzwischen reisen auch die AutorInnen teilweise aus Österreich an. Zum Beispiel war unser lieber Gast Michael Hirzi da und viele andere, die schon bei uns im Podcast waren. Also die AutorInnen hatten ein eigenes Zelt. Wer war schon bei uns? Andreas Hagemann, Mary Kronos und noch viele andere und natürlich noch weitere Menschen, die noch nicht hier waren, aber trotzdem toll sind. Also wir haben ein bisschen was gesehen von den anderen Sachen, die da ausgestellt wurden, aber hauptsächlich bin ich in diesem Zelt von Tisch zu Tisch und hatte sehr tolle Gespräche. Und danach gab es dann noch eine tolle Parade mit ja irgendwelchen Cosplayern und das war sehr schön, ein schöner Ausflug, bei dem ich mal nichts aktiv tun musste.
Aber es ist dann, gehe ich mal von aus, dann alles Fantasy, ne?
Genau, genau. Deswegen habe ich da jetzt auch keinen Tisch gebucht, nee, weil das wäre sinnfrei für mich. Aber ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, ganze Leute zu sehen.
Auf jeden Fall, kann ich gut verstehen, ja. Ja, ich habe nichts derartiges zu berichten. Wie gesagt, bei mir ist gerade nur Arbeit. Wie das klingt, ne?
Ja, ja, das hast du dir so ausgesucht, liebe Vera.
Ja, sicher, ich beklag mich auch nicht. Nö, macht mir ja auch Spaß, ne? Jetzt haben auch ein paar Leute schon die Rohfassung des ersten Kapitels meines neuen Krimis gelesen. Da habe ich ja die Möglichkeit eingebaut, dass man sich das anfordern kann. Und haben einige schon Feedback gegeben, dass es schon sehr gefällt und dass sie sich jetzt schon freuen. Und ja, also können gerne noch ein paar mehr anfordern. Und ja, und jetzt laufen die Dinge so ihren Gang. Ne? Ich, wie immer, versuche ich ja parallel noch wie immer so ein bisschen Amazon Ads zu machen, beziehungsweise zu begreifen in Zusammenarbeit, in sehr reger Zusammenarbeit mit der lieben Anna Kupka. Und so langsam bilde ich mir ein Bild zu bekommen und es zu verstehen. Okay. Aber ich will noch nicht zu früh was sagen, weil ich jetzt auch eins, was ich gelernt habe, man muss unendlich lange warten.
Das klingt ja, als würde es mir total Spaß machen.
Ja, das ist schwierig. Also ich zucke dann immer, wenn ich da gucke. Aber man muss einfach, es braucht halt eine gewisse Menge an Impressionen und so weiter und auch Klicks, bis man wirklich ein Fazit ziehen kann. Und wenn man zu früh da was macht, besteht die Gefahr, dass man halt eher was kaputt macht, als es bessert. Und ja, das versuche ich jetzt gerade. Also ich meine, wie gesagt, da durchaus eine positive Tendenz zu bemerken. Mal sehen, ob sich das bis zum nächsten Mal erhärtet hat.
Ja, wir freuen uns auf das Coaching von dir in den nächsten Wochen.
Wenn ich das dann jetzt durchblickt habe und so, dann werde ich natürlich gerne meine Erfahrungen teilen. Ja, wobei das zu 99% die Erfahrungen von der lieben Anna sind. Ne? Also wir chatten quasi täglich und ich berichte immer, jetzt ist das passiert, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist das passiert. Ja. Und jetzt überlege ich, wie wir den Übergang zum heutigen Thema bekommen. Das ist, glaube ich, schwierig.
Ja, die besten Ads nutzen ja nichts, wenn du nicht eine coole Geschichte hast. Und für eine coole Geschichte brauchst du nur mal richtig gute Figuren.
Oh Mann, das ist ja jetzt sowas von. Ja, ja. Dem kann ich nicht widersprechen. Und genau, da tauchen wir jetzt mal tiefer ein. Wir haben heute nämlich den richtigen Menschen da, um tief in Figuren einzutauchen und sie genau kennenzulernen. Er ist systemischer Therapeut und Imaginationstherapeut. Die Rede ist von Markus Richmann. Hallo Markus, toll, dass du da bist.
Hallo Vera, hallo Tamara.
Hallo.
Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir sind sehr gespannt.
Ja, genau. Bevor wir da auf unser spezielles Thema kommen, muss ich jetzt schon mal ein bisschen erklären, was ist ein Imaginationstherapeut?
Das ist eine gute Frage und da werden noch einige heute folgen, schätze ich. Also wir haben, da muss ich noch kurz einen Moment ausholen, wir haben ein Verstandeswissen, das ist unser Gehirn, und dann haben wir noch ein intuitives Wissen. Das ist das Wissen, das jede Nacht mit uns redet, und zwar, wenn der Verstand sozusagen stirbt. Das passiert immer, wenn wir schlafen. Und wir reden mit diesem intuitiven Wissen in der Imagination, nicht zu verwechseln mit einer Hypnose. Dieses intuitive Wissen, das ist so intelligent, das kriegen wir eigentlich schon als Paket bei der Geburt mitgeliefert. Ich erkläre das gerne immer so, dass wenn man kleinen Kindern Märchen vorliest, fragt man sich oft nicht, warum verstehen die das denn? Die können ja nicht schreiben, die können noch nicht lesen. Aber sie verstehen die Märchen, die verstehen diese archetypischen Bilder. Und das intuitive Wissen wird in der Therapie sozusagen genutzt, um ganz schnell diese Themen, die Belastungen, Traumata oder Glaubenssätze oder andere Themen, die belastend sind, schnell hervorzuholen. Und das intuitive Wissen bedient sich einem Trick, um den Verstand auszuschalten. Es verkleidet alles in Bilder. Und deswegen gibt es immer eine Sitzung, wo wir imaginieren. Und da gibt es nachher noch eine Sitzung, wo wir diese Bilder besprechen. Das ist eine psychotherapeutische Arbeit.
Okay, ja, klingt spannend. Mhm. Ja. Ja, überhaupt finde ich ja bei dir so diese Kombination der verschiedenen Dinge, die du machst, höchst faszinierend. Ich habe mir natürlich ein bisschen deinen Steckbrief angeschaut und was du so machst. Und wir sind ja auf dich zugekommen, weil eine Kollegin gesagt hat, ihr müsst mal den Markus Richmann einladen. Der macht eine ganz tolle Figurenaufstellung. So, ich habe schon mal was von Familienaufstellungen und sowas gehört, habe es aber nie selbst gemacht. Ich sag mal so, ich stelle mir das so leider vor, ich stelle so ein paar Püppchen auf und die Abstände untereinander sagen, ob die sich jetzt leiden können oder nicht. Ne? Und so, jetzt erstmal vielleicht die Frage, ich habe ja auch in deinem Steckbrief gelesen, dass du ja auch Ausbildungen dazu gemacht hast. Wie kommt man dann als Therapeut dazu, so jetzt will ich nicht nur mit realen Menschen arbeiten, jetzt will ich auch mit den fiktiven Figuren arbeiten?
Wir haben, wenn ich sage wir, die Menschen, die sich mit der Imagination beschäftigen, festgestellt, dass diese Arbeit, die eigentlich einen therapeutischen Kontext hat, auch sehr gut in der Analyse und im Aufdecken von versteckten Dynamiken in Erzählungen genutzt werden kann. Was wir jetzt machen, ist nicht sozusagen wie in einer Familienaufstellung, obwohl das sehr ähnlich ist. Da gibt es aber einen eklatanten Unterschied, auf den komme ich nachher noch. Wir stellen sozusagen fiktionale Figuren oder Elemente einer Geschichte auf. Jetzt, was heißt das? Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eine Aufstellung machen mit Repräsentantinnen und Repräsentanten. Das sind Menschen. Die kommen zum Beispiel in einen Kurs oder die stellen sich zur Verfügung, um eine Geschichte für die Autorin oder den Autor aufzustellen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass die Informationen, die ja nicht vorhanden sind für diejenigen, die da repräsentieren, abrufbar sind. Das ist jetzt schwer vorzustellen. Wir reden da manchmal von einem morphogenetischen Feld. Das ist nicht sehr wissenschaftlich. Das war jetzt, sage ich mal, die beste Erklärung, die wir haben können. Und man muss sich das vorstellen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt eine verdeckte Aufstellung machen würden, da gibt es zum Beispiel Figuren wie den Hans, die Susanne oder den Fritz oder wer auch immer, die kriegen dann Zahlen zugeordnet. Das machen auch gerne Filmproduktionsfirmen, weil sie nicht so gerne was über ihren Stoff erzählen möchten und auch so wenig wie möglich Informationen in die Aufstellung mitgeben möchten. Dann werden die Personen befragt, ob sie eine Aufstellung machen möchten und dann geht man einzeln hin und sagt zum Beispiel, der Franz, der jetzt die Eins ist, einer verdeckten Aufstellung, geht man hin zu einer Person, wo man das Bauchgefühl hat, das intuitive Wissen und denkt so, ach, das wäre ich noch eine gute Repräsentantin oder ein guter Repräsentant. Dann fragt man sie, ob sie da sich zur Verfügung stellen möchte und dann nachher fasst man sie ganz sanft an den Schultern an und führt sie im Raum an die Position, wo man intuitiv das Gefühl hat, dass sie da am richtigen Ort steht. Das macht man dann mit allen Elementen, die befragt werden sollen, gleich. Also für jedes Element, das kann auch zum Beispiel ein Ort sein oder ein Dorf oder ich war mal ein Wasserfall, das wusste ich nicht, nimmt man das, nimmt die Person und stellt dieses Thema sozusagen in den Raum.
Ich das muss heißt, ganz kurz dazwischen fragen, weil ich gerade nicht mehr ganz mitkomme. Wer ist Mann? Also angenommen, ich würde jetzt gerne mit meinen Figuren eine Aufstellung bei dir machen. Wer führt dann diese Menschen? Ich als Autorin oder eine dritte Person oder schon jemand, der die Geschichte kennt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das machst du. Wenn du jetzt die Auftraggeberin bist und du hast zum Beispiel, ich sage jetzt mal, vier Figuren plus noch zwei Themen, danach stellst du die Personen in dem Raum auf. Weil nur du kannst das machen, weil das ist deine Geschichte.
Okay, verstanden.
Ich leite die Aufstellung. Weil das kannst du noch nicht. Das kann man aber lernen, von dem mal abgesehen. Und dann befragen wir einzeln, was sie gerade da empfinden an dem Ort. Was sie da wahrnehmen, was da für Informationen kommen. Das kann eine Farbe sein, ein Gefühl sein, das kann eine Beziehungssituation schon sein zu einem anderen Element, also einer anderen Repräsentantin oder einem Repräsentant, der im Raum steht. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie das an Informationen, was ja diese Personen eigentlich gar nicht mitbekommen haben, einfach auf einmal sich da widerspiegelt.
Yeah. Ja, aber jetzt ist doch die Information, also jetzt stelle ich mir vor, wir machen das jetzt und ich stelle jetzt als Autorin zwei meiner Figuren hin und dann sagt eine Figur, die ja gar nicht weiß, welche Figur sie ist, die sagt dann ja, aber ich fühle mich jetzt in seiner Nähe unwohl. Genau. Das kann ja dann nicht an meinem Setting liegen, sondern vielleicht stinkt der Typ, der neben mir steht, oder was der Geier was, ja? Das hat ja gar nichts mit meiner Geschichte zu tun.
Das ist nicht ganz richtig, das verstehe ich. Die Angst gibt es natürlich, dass dann irgendwie äußere Einflüsse da eine Rolle spielen, aber das ist in diesem Fall gar nicht der Fall. Oft ist es so, dass man dann nachher weiterfragt und fragt, warum fühlst du dich denn unwohl? Und dann sagt die zum Beispiel, ja, der da hinten, der ist mir zu nah, zum Beispiel. Jetzt, da ich ja derjenige bin, der das leitet, gehe ich wie ein Detektiv vor und fange an, weiter zu forschen. Ja, was ist es denn genau? Kannst du es beschreiben, was da so unangenehm ist jetzt an dieser Person? Ist es nur die Nähe? Ist es die Distanz? Oder was ist es? Und oft kriegt man da auch schon Informationen. Und dann merkt man schon, da gibt es schon eine Dynamik zwischen diesen zwei Figuren. Und oft widerspiegelt diese Dynamik entweder das, was schon da ist. Also ich sage jetzt mal, die eine Figur ist jetzt ein Ermittler und die andere Figur ist die Täterin. Und dann macht das sehr viel Sinn. Nur ich weiß das auch nicht. Weil ich möchte nämlich so gut wie gar nichts wissen über die Aufstellung, weil dann kann ich eine hohe Neutralität herstellen.
Ja, aber ich habe immer noch so ein bisschen die Schwierigkeit, den Bezug dann zu meiner Geschichte hinzukriegen. Also nur ich als Autorin weiß, dass Täterin und Ermittler sind. Für die Menschen da im Raum ist es halt irgendein Typ und irgendeine Frau oder womöglich, ich weiß gar nicht, ob die Figuren überhaupt noch die gleichen Geschlechter haben müssen. Du hast ja auch gesagt, können Elemente sein. Also das eine kann ja von mir aus das Lieblingscafé sein und so. Das heißt, diese Aussagen sind doch eigentlich ohne jeden Bezug zu meiner Geschichte.
Nein, das sind die nie. Das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Und jetzt geht's ganz, das ist ganz wichtig. Wir müssen noch was da einbauen vorher als Information. Ich habe hier ein Vorgespräch zum Beispiel mit dir, Tamara, wenn das deine Geschichte ist. Und ich möchte gerne wissen, welche Fragen du an die Geschichte hast.
Mhm.
Und das ist für mich der Leitfaden. Und das heißt nicht, du bist nur Zuschauerin, sondern du kannst auch intervenieren und Fragen stellen. Mhm. Du kannst weiter forschen. Wenn du was noch zusätzlich wissen musst, kannst du die Figuren sozusagen fragen. Jetzt nehmen wir das gleiche Beispiel, Ermittler und Täterin. Und wenn jetzt da überhaupt keine Dynamik spürbar ist, dann ist was in der Geschichte entweder noch am falschen Platz oder wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es dann wirklich eine Dynamik gibt. Und was wir machen, ist ein erstes Bild stellen, sagen wir denen. Das ist das, was du jetzt vorhin beschrieben hast, Tamara. Du nimmst die Leute, führst sie im Raum und danach schauen wir, wie die reagieren und was da unter den Menschen, unter diesen Figuren passiert. Und danach gibt es ein zweites Bild. Das ist eine Dynamik, die dann entsteht. Jeder darf sozusagen 10% von der Bewegung machen, die er gerne machen möchte. Und diese Dynamik alleine verändert schon das ganze System. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein bisschen so, wie wenn ihr eine Kuchenspringform habt und die belegt den Boden mit kleinen Kugeln. Und eine Kugel bewegt sich. Alle anderen Kugeln müssen sich auch bewegen. Also der Einfluss auf die von der Bewegung auf das ganze System zeigt sich dann im zweiten Bild. Und wir können dann sozusagen wie die Dynamik vertiefen und erforschen. Und wenn wir zum Beispiel merken, auch im zweiten Bild gibt es immer noch keine Spannung zwischen Täterin und Ermittler, dann müssen wir mal schauen, woran das liegt. Und da könnte es sein, dass man zum Beispiel noch ein weiteres Element hineinnimmt, das, was fehlt zum Beispiel. Ich weiß, es ist immer sehr theoretisch. Das klingt auch ein bisschen sehr strukturiert, aber das ist natürlich eine Strukturaufstellung. Das muss man wirklich erleben, um zu sehen, was da wirklich passiert und was da für ein Potenzial ist. Also die Idee ist wirklich, so die Dynamiken, die vielleicht noch da noch gar nicht entdeckt worden sind, aufzudecken, Charaktere zu vertiefen und aber auch die Plotstruktur zu harmonisieren. Das sind so die wichtigsten Aufgaben in einer Aufstellung. Und das Gute ist, da geht der Verstand nicht mit. Die Leute, die das repräsentieren, wissen nichts über die Geschichte, außer du, Tamara, jetzt, wenn du die Auftraggeberin wärst oder du, Vera. Und dann schauen wir, wo entspricht die Dynamik der Idee, die du hast und wo hast du das Gefühl, na, da stimmt noch was nicht, da fehlt noch was.
Also was ich raushöre, ist, glaube ich, auf jeden Fall, Wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze und ich konstruiere meine Geschichte, dann schaue ich ja so ein Stück weit von außen drauf.
Richtig.
Und habe aber nicht diese Perspektive, die dann diese Menschen haben, wenn sie quasi mitten im Konstrukt sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Perspektivwechsel, wie sich das für die einzelnen Figuren anfühlt, in Relation zu anderen in dem Raum zu sein, dass dieser Perspektivwechsel einfach besser gelingt. Aber ich frage mich natürlich auch, also die Leute, die da mitmachen, die sich zur Verfügung stellen, die haben ja auch bestimmt irgendwelche Gedanken dazu. Und da stelle ich jetzt zwei ganz dicht zueinander und meine eigentlich, das ist jetzt Mörder und Ermittlerin. Aber vielleicht denken die beiden, oh, wir sind bestimmt ein Liebespaar und so unterbewusst und gehen dann anders ran. Wie wird sowas denn umgangen?
Also, das intuitive Wissen ist etwas, das sehr direkt spricht. Und es macht in der Regel keine Projektion. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man das irgendwie auch akzeptiert und auch versteht. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel die beiden Figuren sehr nah beieinander stellst und ich sag jetzt mal, die Figuren, da passiert gar nichts zwischen denen, die eine sieht die andere nicht, dann wissen wir, dass da im Plot in der Struktur noch irgendwo der Schatten noch gar nicht richtig ausgearbeitet ist. Mhm. Also, dass die Täterin irgendwo, sag ich, wunderbar schafft in der Geschichte, eigentlich gar nicht präsent zu sein. Und dann ist ja die Frage, warum stellst du sie so nah dran? Und dann probiert man auch aus. Dann kann man zum Beispiel sagen, geh mal einen Schritt auf die Person zu oder geh mal einen Schritt weg. Was verändert das? Also, und da kriegst du direkte Antworten. Das ist wirklich eigentlich sehr, sag ich mal, ungefärbt, weil ja da der Verstand gar nicht mitgehen kann. Mhm. Und die wissen auch nicht. Oder sagen wir jetzt zum Beispiel, jetzt sagt die Täterin, ich spüre da eine tiefe Liebe zu dem Ermittler. Und dann frage ich dich natürlich, ist das in deiner Geschichte drin? Und wenn du sagst, nee, habe ich noch gar nicht dran gedacht, ist das vielleicht ein Gedanke, den man mitnehmen kann aus der Aufstellung und sagen kann, was wäre denn, wenn sich jetzt der Schatten, die Täterin, wirklich verliebt in den Ermittler und daraus natürlich dann ein Konflikt entsteht? Was der Unterschied ist zur Therapiearbeit, ist natürlich, wir wollen Konflikte natürlich wandeln, dass sie nicht mehr bestehen und hier suchen wir sie. Das ist eine völlig andere Bewegung, die hier stattfindet.
Und diese Aufstellung, also angenommen, wir haben jetzt, keine Ahnung, ein Ermittler und eine Täterin, die sind aber verheiratet schon. So, das heißt, wenn ich jetzt...
Das war toll, ey.
Ja, sie war in Verzweiflung. Das heißt, von der Logik her würde ich die ja ganz dicht stellen, weil es ein Ehepaar ist, aber von ihren Taten her würde man sie ja eher weit stellen. Also nach welchen Kriterien funktioniert dieses Aufstellen?
Ja, da fängst du jetzt schon an zu denken und der Verstand ist da nicht hilfreich. das ist wirklich so ein Gefühl, was man hat. Ne? Man bringt so die erste Figur in den Raum, die man da auf dem Board hat. Man schreibt das dann auf, eins ist und dann guckt mal, wer die Person ist, die das aufstellt. Bringt sie auch in die Rolle. Ich versuche das jetzt nicht im Detail alles zu beschreiben. Und dann schaut man einfach, wo sagt denn dein Innerstes oder deine Intuition, wo denn die andere Figur hin muss. Also wo muss jetzt die Ehefrau von dem Ermittler hin, wenn sie jetzt die Täterin ist? Das spürst du. Das ist nicht irgendwas, was du mit dem Verstand machst. Und dann schauen wir auch nicht nur auf das, was sie sagen, sondern wir betrachten das Bild. Und da leite ich dann eben an, also wenn du jetzt die Aufstellung machst, Tamara, schaue ich, oder weise ich dich darauf hin, guck mal, der eine guckt auf den Boden, der andere hat die Hände geballt, die Fäuste zu Fäusten. Der dritte guckt irgendwo die ganze Zeit in den Himmel und guckt weg und du merkst sofort, er ist überhaupt nicht interessiert an dem, was hier passiert. Das sind alles Aussagen, also Körpersprache, Mimik, Gestik ist genauso wichtig auf Blickrichtung wie das, was sie Repräsentantinnen und Repräsentanten erzählen.
Du hast vorhin gesagt, dass ich dann als Auftraggeberin oder als Autorin in dem Fall Fragen vorher stellen kann. Welche Art von Fragen kann das denn beantworten? Oder andersrum, gibt es welche, die es nicht beantworten kann?
Das ist gar nicht so einfach, auf diese Frage zu antworten. Also in der Regel habe ich immer Antworten gefunden. Es sind ganz konkrete Fragen, die sich aus der Aufstellung auch nochmal zusätzlich ergeben. Die sind ganz wichtig. Und danach gibt's vorher die Fragen. Zum Beispiel, ich hatte eine Aufstellung, darf man hier Namen sagen, mit der Stefanie Greck. Die hat ja da auch den Link hergestellt. Und sie hatte gesagt, ich habe irgendwo ein Problem mit einer Figur. Ich weiß nicht, wie sie reagieren soll auf diese Situation. Und dann haben wir das gestellt und haben nachher festgestellt, es fehlt noch was. Wir haben noch ein neues Element reingenommen und da ging es um die eigene Emotionalität. Und das hat nachher die ganze Aufstellung wie verändert. Und dann war ihr klar, was da noch gefehlt hat. Und dann arbeiten wir an dem, dann gehen wir dem nach und fragen dann das neue Element, das ist dann auch eine neue Person, eine neue Figur, die auch jetzt von dir, Tamara, wenn du die Aufstellung machst, oder auch einen Auftrag gibst, du bist dann die Auftraggeberin, neu in den Raum stellst und schaust, was verändert sich in dem Moment, wo das nachher dazukommt, das Element. Also wir können auch rausfinden, was fehlt noch, ne? Oder was muss noch intensiviert werden? Oder wenn jetzt zum Beispiel Ermittlerin und Täterin irgendwie 3 Meter auseinanderstehen, dann interessiert es mich natürlich, was passiert, wenn sie näher aufeinander zukommen. Das macht man dann ganz langsam, erst mal so einen halben Schritt, guckt mal, was sich verändert. Und es kommt dann irgendwann der Moment, wo irgendeine Figur zum Beispiel sagt, das ist mir zu nah. Das ist mir wirklich zu nah, jetzt wird mir schlecht, schwindelig, ich möchte hier weg. Zum Beispiel.
Also jetzt, du hast jetzt Stefanie genannt, ich schreibe ja auch eher dann Krimis, aber eher die heiteren, Tamara ja nicht so. Gibt es Genre, Themen, wo du sagst, da macht es nicht viel Sinn oder ist das eigentlich völlig wurscht?
Nein, das ist egal. Die Frage ist, habe ich wirklich eine ernsthafte Frage an meinen Stoff? Also solar-polar muss man es ja nicht machen. Dann bekommt man eigentlich das präsentiert in der ersten Aufstellung, im ersten Bild, was man schon kennt. Und das ist auch normal und das ist auch richtig so. Darf man ja auch. Aber wenn ich keine wirklich ernste Frage habe, dann reagiert das System auch nicht. Das ist
ja,
so.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Das heißt also, klar, also wenn ich jetzt wirklich an so einem Stoff arbeite und ich hänge da auch jetzt nicht nur einen Tag, sondern tiefer drin und merke, da funktioniert was nicht, dann wäre das so ein Ansatz, sowas mal zu machen?
Auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, dass die ganze Aufstellung auch sehr geschützt gemacht wird. Das ist in der Regel keine Publikumsveranstaltung. Also das ist ja nicht irgendwo hier ein Bühnenstück, was wir aufführen wollen. Außer vielleicht in der Ausbildung, da werden nicht alle Repräsentantinnen und Repräsentanten genommen werden können oder alle im Raum. Aber es geht darum, einerseits eine Allparteilichkeit auch zu haben. Also ich greife zwar ein in die Aufstellung, aber ich nehme keine Position ein. Wichtig ist auch so das Nichtwissen und die Neugier, mal zu schauen, was passiert jetzt. Man darf dem System wirklich vertrauen und das System ist immer lösungs- und ressourcenorientiert, wenn man das gut macht, sage ich mal. Also es will wirklich was erzählen und wir müssen auch einen Respekt vor diesem System haben. Das heißt nicht, ja, das geht jetzt hier nicht und jetzt musst du jetzt einfach da stehen bleiben oder was auch immer. Das macht man nicht. Man lässt es wirklich einfach entfalten. Und wir stellen sozusagen wie den Raum zur Verfügung für das, was ich da in der Dynamik wirklich zeigen möchte. Und was wir auch immer machen, ist zum Beispiel, wenn es um Geschichten geht, entweder bei Filmen holen wir uns noch einen Repräsentantin oder einen Repräsentant für die Zuschauer und bei Büchern natürlich holen wir uns die Leser. Und es gab auch mal jemanden, der sagte, ich möchte gerne Buchhandel drin haben. Und das sind dann Randfiguren im wortwörtlichen Sinn, die sitzen außerhalb der Aufstellung und betrachten und können ihr Feedback geben zu dem, was sie da sehen. Das ist immer sehr spannend. Okay. Was dann da für Informationen noch kommt. Die helfen auch oft manchmal noch mit und sagen, na ja, also mit diesen 2 Figuren kann ich irgendwie nichts anfangen, die wirken so verloren und die haben auch irgendwie nichts zu sagen. Aber was soll das da? Und das ist so wie eine Frage an die Auftraggeberin, in dem Fall zum Beispiel an dich, Tamara. Und da musst du dir überlegen, was heißt das jetzt für dich? Was machst du mit der Information? Und das besprechen wir aber auch während der Aufstellung schon. Das können wir machen. Was wir auch immer machen, ist nachher, wenn die Aufstellung dann beendet ist, dass wir uns nochmal zusammensetzen und nochmal zusammenfassen und schauen, was braucht's dann noch? Du kannst auch, bevor dieses letzte Bild aufgelöst wird, sagen wir, also das heißt, wir lösen die Aufstellung auf, kannst du sagen, ich möchte jetzt aber nochmal forschen, ich möchte da nochmal was ausprobieren. Und das ist möglich. Und das Tolle ist, das System reagiert jedes Mal, wenn wir was verändern.
Ich glaube, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen.
Gerne.
Weil ich bin ein großer Fan davon, beim Geschichtenerzählen die Intuition sprechen zu lassen. Deswegen würde ich es furchtbar gerne besser verstehen können. Zwei Gedanken hatte ich jetzt gerade und meine Frage ist eigentlich, ob es in die richtige Richtung geht. Zum einen hast du vorhin gesagt, eben bei den Kindern, dass die schon die Archetypen verstehen. Und also viele Dinge sind ja menschlich universell, also so dieses Personal Space Ding und so. Also ist es Teil A der Frage, geht es so ein bisschen in die Richtung, dass einfach manche Dinge für Menschen allgemeingültig sind, wie sie sich in bestimmten Situationen oder Konstellationen fühlen und deswegen funktioniert es auch, ohne dass jetzt die einzelnen Beteiligten wissen, wer sie sind. Und das Zweite, was mir gerade durch den Kopf ging, ich glaube, das war im Bereich Marketing-Weiterbildung, habe ich mal von einem kleinen Computerprogramm gehört. Das ist schon ganz alt, da wurde nur so ein kleines Rechteck programmiert, in dem, ich glaube, ein Kreis und ein Dreieck waren, die sich bewegt haben. Und ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, das Dreieck hat den Kreis aus dem Rechteck rausgedrängt oder so. Und das wurde Leuten gezeigt und die haben dann ganz klar eine Geschichte erzählt, was da passiert ist. Und das böse Dreieck, das ist der Böse und der Kreis ist dann das Opfer und so. Und eigentlich waren es halt nur irgendwelche geometrischen Formen, die sich bewegt haben. So dieses Bedürfnis nach eine Geschichte erzählen. Und da musste ich jetzt auch gerade dran denken, weil halt einfach Menschen irgendwie im Raum sind und es wird nicht explizit gesagt, hey, wir haben jetzt hier einen Krimi, wir haben jetzt hier eine Liebesgeschichte oder dies oder jenes. Und trotzdem haben Menschen irgendwelche Emotionen dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen einen Fitzel von dem packen kann, was du erzählst, aber ich krieg's nicht ganz zu greifen, aber denke ich in die richtige Richtung zumindest.
Also, ich weiß, es ist sehr schwer vorstellbar. Du musst dir vorstellen, wir können in jedem Ort die Informationen abrufen. Das spielt überhaupt keine Rolle, wo wir sind. Das ist schwer vorzustellen. Das muss man wirklich erleben. Anders kann ich es nicht sagen. Es geht immer. Das habe ich noch nie erlebt, dass es nicht geht. Wir haben natürlich einen ganz hohen Bezug zu Geschichten. Also der Harari hat ja mal erzählt, dass wir eigentlich sehr stark nach Geschichten funktionieren. Mhm. In seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Und wir sind sehr affin auf Geschichten. Ja. Und deswegen gibt es auch diese Dynamik. Also dafür muss ich nicht die Geschichte kennen oder das Genre. Mhm. Und jetzt mit diesem Dreieck und dem Kreis zum Beispiel kann man sagen, ja, das ist das böse Dreieck, was verdrängt. Jetzt könnte man aber auch sagen, es ist das gesunde Dreieck, das eine Aggressionskraft hat und sich seinen Raum holt. Und das ist mal die Frage der Interpretation.
Okay, yeah.
Und interpretieren kannst es ja nur du.
Ja. Yeah.
Als Auftraggeber.
Okay, okay. Mhm.
Verstehst du das?
Ja,
ich glaube. Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantworte, aber die Menschen nehmen ja was wahr. Das nehmt ihr auch wenn ihr schreibt, ne? Nehmt ihr was wahr. Und dieses Wahrnehmen ist im Zentrum von der ganzen Arbeit. Und wir werten das nicht. Wir schauen es an und es gibt immer eine Dynamik in der Ausstellung. Das ist jedes Mal der Fall.
Also ich glaube auch, ja, also ich bin auch davon überzeugt, mich erinnert ein bisschen an Theaterarbeit, wenn man an irgendwelche Übungen macht, die man auch am Anfang nicht versteht, aber trotzdem kommt was in die Bewegung.
Absolut.
So, aber ich würde es gern doch nochmal so ein bisschen auch für unsere Hörenden da draußen nochmal so ein bisschen irgendwie noch ein bisschen konkreter kriegen. Kannst du vielleicht wirklich so konkretere Beispiele nennen, ohne Namen, aber Problemstellungen, die bestanden und wie die konkret gelöst wurden?
Wir haben, was mache ich denn da am besten, welches Beispiel? Wir haben eine Situation in einem Bergdorf.
Mhm.
Es ist eine Kriminalgeschichte, es ist ein Buch und es geht darum, dass dieses Dorf, diese Dorfgemeinschaft an sich eine eigene Dynamik hat.
Mhm.
Und die sollte in diesem Krimi sehr dominant sein, sehr präsent sein. Jetzt habe ich aber festgestellt, weil diese Dynamik in der Aufstellung hat sich eigentlich als Schatten gezeigt, als Schattenaspekt. Und er hätte die Geschichte vorantreiben dürfen und sollen. Hat er aber nicht gemacht. Und was die Autorin gemacht hat, ist, ihre Hauptfigur ist sozusagen vor diesem Dorf geschützt. Mhm. Und das war ihr eigenes Thema, weil sie nämlich in so einem Dorf aufgewachsen ist und das kennt.
Ja.
Und sie hatte Angst vor der Angst.
Ja.
Und dann haben wir geschaut, was muss dieses Dorf, was ja eine Person repräsentiert hat, machen, damit wirklich dieser Konflikt entsteht. Mhm. Und das ist ja etwas, was kennen wir ja alle. Wir versuchen dann so ein bisschen unsere Hauptfigur noch zu schützen, wenn es irgendwie möglich ist, und da keine schlimmen Situationen herzustellen. Und dann haben wir uns wirklich da überlegt, was braucht es, damit diese Dorfgemeinschaft richtig böse, sage ich mal, oder den Schattenaspekt richtig zeigen kann. Mhm. Und wir haben nachher, wie soll ich das sagen, ist noch ein bisschen schwierig zu verstehen, wir haben gesagt, okay, jetzt darfst du mal ausagieren, weil diese Dorfgemeinschaft war die ganze Zeit da wie auf heißen Kohlen, hat es gemerkt, hat so Faust im Sack gemacht, ne, wie die Schweizer sagen, also Pfust im Sack, und wollte agieren, aber konnte nicht, es war viel zu weit weg, und sie kriegte so eine Randstellung im ersten Bild. Und im zweiten Bild habe ich sie immer näher an die Hauptprotagonisten geführt, und dann wurde es richtig lebendig. Mhm. Ja? Dann kam Angst auf. Und wir wissen ja, es gibt ja die zwei großen Gefühlsbereiche, Angst und Liebe. Und ich arbeite ja gerade bei Geschichten natürlich mit dieser Dramaturgie. Und es geht in diesem im Hauptkern immer um den Schatten und um die andere Figur, ne? Um den Protagonisten oder die Protagonistin. Und wir müssen gucken, dass wir diese Schatten wirklich benutzen und die nicht aus dem Auge verlieren. Das war zum Beispiel so eine Geschichte. Ja. Und bei der anderen Situation, die ich vorhin beschrieben habe, bei der Stefanie, war das wirklich wichtig zu sehen, was macht denn diese Familiensituation mit dieser Figur? Wie reagiert sie? Weil das war ihr nicht klar. Und da waren wir natürlich eher in der Psychologie und haben geschaut, wo sind die Verletzungen? Oft ist es so, dass wir nicht mit den Ängsten arbeiten. Es gibt so mehrere Konzepte zu den Ängsten. Es gibt aber so 7 archetypische Ängste, mit denen arbeite ich ganz gerne. Zum Beispiel Angst vor dem Versäumnis oder Angst vor dem Mangel oder Angst vor der Lebendigkeit. Und es ist noch wichtig zu schauen, welche Angst hatte meine Hauptfigur zum Beispiel? Weil die Angst macht ja was mit der Figur. Und sie lässt sie handeln, denken, fühlen und reden. Und das kann man da ausprobieren.
Ja. Jetzt klingt das ja alles auch nach einem recht aufwendigen Verfahren. Das heißt, ich muss, glaube ich, schon ein größeres Problem mit meiner Geschichte haben. So, wenn ich jetzt feststelle, so bei meinem Krimi-Projekt geht's nicht weiter und ich hänge tiefer. So, und ich denke, vielleicht, ich muss mal mit dem Markus, ich muss das mal aufstellen. Wie würde ich das angehen?
Also es gibt 2 Wege. Der eine Weg ist der, den ich vorhin beschrieben habe, mit Repräsentanten. Das ist natürlich eine aufwendige Geschichte. Das macht man am besten dann zum Beispiel.
Also ich rufe dich an und sage, hey Markus, wir treffen uns irgendwo, ich hole mir ein paar Leute von der Straße und dann machen wir das. Oder wie funktioniert das?
Nein, wir können das auch anders machen. Ich mache das im Story-Coaching so. Ich frage erstmal, was die Kernfrage ist an deine Geschichte. Dann frage ich weiter, dann frage ich mal gewisse Sachen ab, wo ich eine Erfahrung habe, wo ich weiß, hast du vielleicht an das gedacht oder könntest du auch an dies denken? Ich mache mal so ein bisschen das Feld auf, sage ich mal. Mhm. Was ich auch mache ist, und das ist die zweite Art und Weise, ich kann auch mit der Imagination arbeiten. Das heißt, wir stellen uns was vor und wir gehen hinein in der Imagination in eine Situation von der Geschichte. Und ich lasse dich mal, wir sagen dem in der Therapiearbeit, durchleben und durchleiden, was diese Figur gerade empfindet, was da gerade mit dieser Figur passiert. Das kann man auch remote machen, das habe ich auch schon gemacht ein paar Mal. Das bringt auch eine unglaubliche Erkenntnis, dann fokussiert man einfach viel mehr. Dann macht man nicht das große Feld auf, sondern dann schaut man, wo wäre am besten der Einstieg in die Situation, die jetzt gerade noch nicht gelöst ist. Mit welcher Figur? Und dann kannst du dann eine kleine Entspannungsübung mit mir machen. Und wir schauen dann ganz, ich sag dann, stell dir vor, du bist jetzt zum Beispiel die Susi, deine Hauptfigur, und wir holen die Szene raus, das ist das Umfeld. Und jetzt stell dir mal vor, dass jetzt, ich sage jetzt mal, der Schatten der Franz kommt. Ja, wie fühlst du dich? Was passiert da gerade? Und dann bist du auch in dem intuitiven Wissen und es entsteht sofort eine Dynamik. Und du kannst es wirklich durchleben und durchleiden sagen. Das klingt immer ganz schlimm. Aber es geht wirklich darum, dass wir es nochmal fühlen. Das ist das Wichtigste. Weißt du, wenn ich nur ein Konzept im Kopf habe und weiß, wie man Krimis richtig schreibt, das ist das eine, das ist ja gut, das ist Handwerk. Aber ich muss ja auch emotional in die Figuren reingehen können. Mhm. Und ich muss wirklich spüren, was macht das jetzt gerade mit ihr?
Mhm. Wobei, deswegen, das versuche ich tatsächlich beim Schreiben immer.
Das glaube ich.
Deswegen muss ich immer aufpassen, dass die Figuren nicht immer zu sehr so reagieren, wie ich das tun würde. Wie kriegt man das denn hin? Weil jetzt auch bei so einer Aufstellung, am letzten ist es ja immer der Auftraggeber, die Auftraggeberin, die das Ganze ja filtert. Das ist ja letztlich immer ihre Sicht.
Richtig.
Sie kriegt ja nur Impulse von draußen, aber verarbeiten tut sie selbst.
Genau.
Da ist ja dann doch viel von einem selbst drin, oder?
Das ist oft so, das hören nicht viele gerne, aber das ist einfach so. Ich meine, wir sollten ja über das schreiben, was wir kennen. Und nicht das über irgendetwas, was wir nicht kennen. Das heißt,
wobei ich mich ja frage, wie Stephen King das macht, aber egal.
Das ist noch ein anderes Thema. Ich habe mal im Rigi-Theater gesagt, wo man mich fragte aus dem Publikum, ja, haben Sie denn keinen Schreibstau? Und da habe ich geantwortet, ja, ich schreibe ja gar nicht selbst. Natürlich muss ich das erklären. Es geht ja darum, dass ich mich, meine Gesangslehrerin hat das mal wunderbar gesagt, sagte, gell, Markus, wir singen ja gar nicht selbst. Was meinst denn du damit? Und dann hat sie gesagt, naja, wir sind ja wie ein Instrument. Es kommt von oben und es singt durch uns. Schön. Und ich brauchte, glaube ich, noch mal irgendwie 8-9 Jahre, bis ich das wirklich verstanden habe. Und beim Schreiben ist es ähnlich. Also ich verbinde mich irgendwie, da ist kein Voodoo oder sonst was, sondern einfach, ich stelle mich zur Verfügung. Mhm. Und dann ist mein Ego raus und mein Ich ist raus und ich kann einfach in die Figur reingehen. Mhm. Und jetzt fällt mir das relativ einfach. Und wenn das nachher mal schwierig ist, das ist dann der Moment, wo man sagt, da komme ich nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Dann kann man nachher mit einer Imagination eigentlich auch da einen Weg frei machen.
Wobei, jetzt muss ich schon einschränkend sagen, die wenigsten Menschen können sehr weit außerhalb ihres eigenen situativen Kontext hinausdenken.
Ja, das ist richtig.
Wir können immer nur basierend auf unseren eigenen Erfahrungen Bilder bauen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Weil wir haben ja auch eine Prägung. Das ist, sind ja die 9 Monate Schwangerschaft, die wir da miterleben. Und dann nachher nochmal 7 Jahre hinten dran, wo wir ganz weich sind, sage ich mal, in der Wahrnehmung unglaublich weit. Und wir können noch nicht Realität und Fantasie unterscheiden. Mhm. Und in der Zeit prägt sich vieles. Da sind auch die meisten Traumata da zu Hause. Dann stehen die auch. Und wir sind natürlich beschränkt auf das, was wir kennen. Das verstehe ich. Das ist ja auch menschlich. Und die ganze systemische Arbeit jetzt in diesem Kontext dient ja dazu, sozusagen aufzutun. Den Horizont aufzumachen und zu schauen, was ist denn noch möglich? Was gibt es denn noch?
Ja, ja, manchmal einfach mal anders denken oder so. Ich versuche dann immer, was zu sagen, okay, so das ist jetzt das, was mir so zuerst in den Sinn kommt. Aber denk doch mal, die 180-Grad-Gegensatz, was ist das denn? Und ja, da kommen dann die überraschenden Sachen dann raus.
Ich hatte mal eine junge Regisseurin, die wollte eine Geschichte über ihre Großmutter machen. Und da gab es ein reales Familiengeheimnis, das sehr belastend war. Und sie kam und kam nicht weiter in diesem Dokumentarfilm. Sie hat immer wieder Interviews gemacht, sie hat gefilmt. Aber sie hat sich nicht getraut, wirklich sich diesem Thema anzunehmen, um ihre Großmutter zu schützen. Und dann haben wir versucht, einen Weg zu finden mit der Aufstellung, wie sie mit ihrer Großmutter vielleicht über das reden kann. Und dann habe ich aber auch festgestellt, da ist sie noch nicht. Das geht noch nicht. Und dann habe ich gesagt, dann warte. Ja. Na klar, gibt's natürlich eine Zeit, die läuft. Die Großmutter war schon alt und wer weiß, wie lange sie lebt. Aber da habe ich gesagt, naja, dann machst du es halt im Nachgang.
Vielleicht kannst du
dann damit arbeiten. Genau.
Ja. Jetzt schreibst du ja selbst Krimis, ne? Oder habe ich so. Wie gehst du denn dann deine eigenen Geschichten an? Ich meine, du kennst jetzt all diese Methoden und das ist ja wie bei Ärzten. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Therapeuten sind wahrscheinlich untherapierbar. Also wahrscheinlich ist das die ganzen Methoden doch für dich dann für die Katz, oder?
Also, ich bin jetzt einer der Therapeuten, die, glaube ich, sich schon jahrelang sehr stark mit sich selbst und ihren eigenen Traumata beschäftigt haben und dadurch auch die Mechanismen recht gut verstehen. Und da kommt jetzt eher das andere rein, dann sage ich mir, naja, was interessiert mich denn jetzt noch? Ne? Mhm. Das soll gar nicht arrogant sein, sondern einfach, ja, ich habe so viele Dramen auch tagtäglich hier in der Praxis und ich sehe wie das abläuft. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten an den Figuren dann interessiert, wenn ich schreibe. Weil wenn ich eine Täterin zum Beispiel habe, interessiert mich wirklich die Psychologie der Täterin. Ich möchte wissen, warum macht sie das? Und die Geschichte hat eine Geschichte, warum sie so handelt und denkt und fühlt. Und das ist das, was mich interessiert beim Spy.
Ja.
Habe ich früher so ein bisschen eher die dunkleren Kriminalromane geschrieben. Jetzt kommt dann im Oktober einer raus, der auf der humorvollen Seite ist. Den schreibe ich zusammen mit dem Daniel Badraun und Bündner. Und wir haben sehr viel gelacht, weil die Figuren beide sehr speziell sind. Wir haben keine Polizisten da drin als Hauptfiguren, sondern einen Psychologen und einen Sonderschullehrer. Ja, und dass der Daniel dir, Sonderschullehrer war und ich auch mich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetze, konnten wir sehr viel über uns lachen. Also das war wirklich schön. Wie viel
Autobiografisches ist da drin?
Ach ja, ein Stück weit vielleicht schon und ein Stück auch nicht. Ne?
Ja,
aber ich denke auch gerade, auch vorhin, als du das gesagt hast, Vera, eigentlich ist es ja kein Mangel, wenn in allem, was wir schreiben, ganz viel von uns drin ist, weil das gibt einer von Menschen geschriebenen Geschichte das Menschliche, was, glaube ich, immer wichtiger wird.
Ja, Problem ist bei mir jetzt, ne, ich schreibe jetzt gerade an der dritten Reihe, also, ne, und ich muss ja schon schauen, dass die Figuren, gerade die Hauptfiguren, sich in ihrer Handlungsweise unterscheiden. Und es ist immer dasselbe. Ne? Und ich meine, ich bin zwar total facettenreich, aber das, irgendwann bin ich auch irgendwann bin ich dann doch ausgereizt. Also da muss ich dann schon mehr ein bisschen über mich hinausdenken und auch mal von dem weit wegdenken, was ich so tun würde. Ne? Und so. Könnte ich denn sowas, wenn es wirklich, also ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Thriller über einen Serienkiller schreibe, Serienkiller ist mein Protagonist, so. Ne, also ich mag vieles in mir haben, Serienkiller definitiv nicht. Ne? Und
bist du
da
sicher?
Bin ich sehr sicher. Ich kann überhaupt kein Blut sehen und nee, ich leide ja schon.
Blutmorden.
Ach ja, aber das tue ich ja auch immer. Deswegen schreibe ich ja nur heitere Krimis. Da wird gemordet, aber es tut nicht weh. So, kann ich mit so einer Aufstellung oder mit deiner Imaginationstherapie trotzdem dem näher kommen, obwohl das eigentlich von mir ganz weit weg ist?
Naja, da geht es ja mal primär darum, dass jemand, der in Serie Menschen umbringt, so gut wie keine Empathie hat.
Und da meinst du, da wäre ich dann schon raus? Ja,
ja, okay. Das sind ja Psychopathen und da musst du dir vorstellen, dass du wie keine Emotionen verknüpfen kannst mit dem Mensch, den du jetzt vielleicht umbringst. Ich habe mal Interviews gesehen mit diesen Menschen, die zum Beispiel im Auftrag der Mafia Dutzende von Menschen umgebracht haben und das, was überall erkennbar ist, sie sind stolz auf das, was sie gemacht haben und sie haben null Empathie oder also Mitgefühl oder überhaupt eine Spur vom Gefühl ihren Opfern gegenüber. Sind sehr, ich würde sagen, emotional verkrüppelte Menschen. Und da würde mich jetzt interessieren, warum ist das so? Und da gibt es natürlich neurologische Erklärungen dazu, die auch Berechtigung haben. Und es gibt aber auch Erklärungen aus der Kindheit und aus der Prägung, die so einen Menschen, sag ich mal, gestalten.
Aber kann ich so einem Menschen durch deine Methoden näher kommen?
Ja, du könntest dich mit dieser Figur konfrontieren, ja. Du könntest sozusagen wie diese Rolle einnehmen und schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein fiktives Opfer in der Imagination auftauchen lassen, schauen, was du empfindest. Und da wirst du ziemlich sicher nichts empfinden. Außer du hast eine psychische Störung im Sinn von einer Traumatisierung aus der Kindheit, wo du merkst, was es in dir auslöst, was es mit dir macht und ob es vielleicht ein Lustgefühl gibt dabei, bei dem Gedanken, jemanden umzubringen oder eine Angst, die beseitigt werden muss. Ne?
Da muss ich ja aufpassen, wenn ich bei dir jetzt sowas in Auftrag gebe, dass dann nachher die Untiefen von mir rauskommen, oder?
Das ist die Frage, wie du damit nachher umgehst. Aber da du es ja bis jetzt nicht gemacht hast, ist nicht irgendetwas, was da jetzt aktiviert wird oder.
Aber das steckt dahinter meiner durchaus ernst gemeinten Frage, ob du sicher bist, dass du gar nichts von einem Serienkiller in dir hast, weil ich glaube,
das ist jetzt seit 6 Jahren und du hast das jetzt entdeckt, oder was?
Das ist eine sehr gewagte These. In Umständen hat wahrscheinlich jeder von uns mehr kriminelles Potenzial in sich, als man glauben mag. Und das ist natürlich eine Herausforderung, sich dem zu stellen und das anzublicken. Ja, oder was meinst du, Markus?
Ja, es ist ein dünner Grat, auf dem wir uns da bewegen in Bezug auf das Sozialverhalten und auf die sogenannte zivilisierte Verhaltensweise in Gesellschaften. Also stell mal den Strom in Köln für 6 Stunden ab, ja? Oder in Berlin. Dann schau mal, was passiert. Also
Also dass es da Menschen gibt, die das, aber ob ich dazugehöre, na gut, wir werden sehen. Ich hoffe, ihr stellt dem Strom nicht in Willig ab, damit ich das nicht austesten muss. aber jetzt ist es an der Zeit, Markus, dass wir dir jetzt mal so richtig nahe kommen. Ja, jetzt gibt es nämlich die total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara.
Ja.
Jawohl, Markus. Welches Buch hat dich als Leser denn zuletzt völlig überrascht, im besten Sinne?
Ja, das sind die Geschichten von Haruki Murakami. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Ermordung des Kommendatore, ob ihr die Geschichte gelesen habt. Ich höre die halt. Ich bin ein Hörmensch. Ich nehme alles übers Gehör auf. Und es sind unglaubliche Geschichten, die ganz normal und real anfangen und dann auf einmal etwas sehr Fantastisches stattfindet. Bei ihm geht es jetzt, seine Hauptfiguren sind oft Figuren, die in Rückzug gehen und das ist auch hier der Fall und bewohnt dann eine Wohnung, ein Haus irgendwo in den Bergen von einem Freund, dessen Vater unter anderem gemalt hat. Und er hört nachts immer irgendwelche Glöckchen klingeln draußen und er weiß nicht, woher das kommt. Und bis er da mal so genug hat und dann diese Felsen, wo er das Klingeln immer hört draußen, einfach von einem Bagger abtragen lässt. Und dort findet er ein Grab. Und dann wird die Geschichte auch ein bisschen schräg. Und ich habe das gerne bei ihm, weil es hat immer sowas absolut Unrealistisches drin. Und er schafft es eigentlich, in diesen Geschichten das so zu erzählen, dass es wirklich geglaubt wird. Wie bei 1984 auf einmal gibt's 2 Monde. Ja. Okay, wir haben jetzt 2 Monde. Ne? Das ist eigentlich völlig absurd, aber er hat eine unglaublich tolle Erzählweise. Sehr direkt, ohne Schnörkel. Toll. Also, und das fasziniert mich immer wieder, wenn er da schreibt und diese Geschichten ich lesen darf, dann macht mir das doch sehr viel Freude.
Sehr schön. Und die zweite Frage, was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Also, ich habe, wo ich angefangen habe zu schreiben, wirklich noch aus dem Ego rausgeschrieben. Und ich bin dann tatsächlich in Buchläden gelaufen und habe geguckt, ob mein Buch da auf dem Tisch liegt.
Ja, wieso? Das tun wir alle. Das ist doch wirklich normal. Ja. Ich gehe sogar weiter, weil mein Buch selten im Buchtisch liegt. Wenn ich irgendwo bin in einer anderen Stadt, ich frage immer in der Buchhandlung, haben Sie ein Buch von Vera Nentwich? Natürlich haben die keins.
Ja.
Und dann sagen die immer, wir können das bestellen. Ich sage, ja, ich bin heute da, es macht keinen Sinn. Ich hoffe einfach, dass dadurch irgendwann der Eindruck entsteht, dass es eine riesige Nachfrage nach meinem Buch
ist. Ja. Nee, das ist so, ich habe das wirklich, am Anfang dachte ich noch, ich müsste was und ich müsste was darstellen, ich müsste das richtig machen, ich müsste da gelesen werden und da Tausende von Büchern verkaufen und weiß ich was. Da war eine ganz andere Orientierung beim Schreiben da. Und heute habe ich das wirklich einfach wie drehen können. Und ich schreibe heute wirklich aus der Lust und aus der Freude heraus. Und jetzt sind wir gerade im Lektorat hier mit dem nächsten Kriminalroman. Und für mich ist das jetzt abgeschlossen. Mhm. Also ich beschäftige mich jetzt gerade mit der nächsten Geschichte.
Ja.
Und ich gehe da auch nicht im Buchladen und gucke nach, ob es gelesen wird. Und ich weiß, wir werden Lesungen machen, aber mir graut schon davor, weil ich gar nicht weiß, wann und wo ich die machen soll. Aber wir schauen. Und es ist wirklich so sehr entspannt dadurch geworden, das Schreiben und auch das Publizieren. Ich freue mich, dass es rauskommt. Ich freue mich, wenn ein paar Leute Freude haben an der Geschichte. Das finde ich toll. Und ja, aber
okay.
Schön.
Ich war wirklich ja. So aus der Freude raus. Ja, mittlerweile.
Und zuletzt, was sollte deiner Meinung nach über dem Schreibtisch aller AutorInnen stehen?
Ja, es gibt so einen Satz von Samuel Beckett, der bleibt mir einfach immer. Und den nehme ich auch in jeden Kurs mit. Der heißt, ich sag's jetzt mal auf Englisch erst, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Also immer versucht, immer gescheitert, ist egal. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern.
Mhm.
Jetzt war das so, bei Samuel Beckett war das wirklich existenzialistisch. Also für ihn war die Sicht auf alles eigentlich, auf das Leben vor allem, einfach ein andauerndes Scheitern. Er hat das so gesehen. Und ich nehme es gerne auch als Motivation und sage, das Leben ist Scheitern, das ist richtig. Aber es geht ja darum, dass wir aus diesem Scheitern wieder was Neues entstehen lassen können.
Mhm.
Und es geht nicht schlecht oder falsch oder krank. Es gibt eigentlich, ein Feld der Möglichkeiten. Und dass man sagt, okay, ich gehe in das Scheitern rein, ich akzeptiere das, ich falle mal auf die Nase, aber ich kann ja auch wieder aufstehen und gucken, okay, wo ist denn jetzt das Hindernis, über das ich gestolpert bin? Und was kann ich tun, damit ich nächstes Mal nicht mehr stolper? Und
so ist es.
Das ist das Beste, was wir machen können. Einfach die Fehler annehmen und sagen, okay, hey, das Leben ist einfach so und wir können es aber verändern. Und dann sind wir im Lernen und dann sind wir nicht in diesem starren System, das wir eigentlich kennen und wo wir auch gerne bleiben, dieser Komfortzone, sondern wir motivieren uns dann auch, da rauszugehen und neu zu denken oder auch zu fühlen und zu handeln.
So ist es. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Also dieses Gespräch ist definitiv kein Scheitern. Und für uns nicht und für dich hoffentlich auch nicht. Wir hoffen natürlich auch, dass es für euch da draußen, liebe Hörenden, auch sehr bereichernd ist. Also ich bin ziemlich sicher, dass es so ist. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, uns zu folgen, wo immer ihr könnt, unser Buchbubble-Bulletin abonnieren und uns natürlich weiterhören. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Danke.
Danke, Tamara, und danke, Vera, für das Gespräch.